So, Andreas, herzlich willkommen in der Big Fat Meal Session. Freut mich, dass du kommen konntest. Vielleicht stellst du dich ein bisschen kurz selber vor.
Mein Name ist Andreas Roth. Ich bin hier für die Genossenschaft Neustadt Solidarisch Leben und Wohnen. Die wurde 2023 eingetragen, aber sie ist schon viel länger in Arbeit. Wir versuchen gerade ein Baugebiet, das die Stadt Tübingen als Stadtentwicklungsgebiet entwickelt, in unseren Art und Weise zu bebauen. Bauen tun wir noch nicht, wir planen erstmal. Das ist das Marienburger Areal, angrenzend an das französische Viertel in der Tübinger Südstadt. Und da arbeiten wir dran und haben natürlich jede Menge politische und direkt bauliche Fragen, mit denen wir uns konkret beschäftigen müssen.
Neustadt, man hat es in der Zeitung gelesen, ist ein gutes Stück auf dem Weg, aber es tun sich immer wieder Probleme auf, wie ich von dir weiß. Und die Probleme sind auch grundsätzlicher Natur, wie so ein Projekt in dieser Dimension mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, die eine Stadt, eine Kommune im 21. Jahrhundert vorgibt, aufgrund von Rahmenbedingungen, die man unter dem Thema Neoliberalismus zusammenfassen kann. Bevor wir jetzt aber auf diese konkrete Schwierigkeit eingehen und auch Näheres über das Projekt Neustadt erfahren, erstmal grundsätzlich. Wie lässt sich Neoliberalismus in wenige Sätze definieren?
Also da gibt es natürlich ein riesen Konvolut an Möglichkeiten, den Neoliberalismus zu beschreiben. Ich würde es vielleicht so versuchen, die Entfesselung der Marktkräfte als zentrales Steuerinstrument von Wirtschaft und Politik. Wir erinnern uns, Angela Merkel, als sie Kanzlerin war, hat ja von der marktkonformen Demokratie gesprochen. Auch das Märchen von There is no alternative gehört zum Neoliberalismus, also dass der Markt sowieso alles korrigiert, was nicht marktgerecht angelegt ist, dass es also keine Alternative gibt. Und zum Neoliberalismus gehört auch so ein bisschen Steuerung und Ordnung, damit die nationale Wettbewerbsfähigkeit hergestellt und erhalten werden kann. Das ist am Anfang immer so ein bisschen nebensächlich auch behandelt worden. Ja, der schlanke Staat, wir brauchen einen ganz schlanken Staat. Aber wie wir alle wissen, hat das eine Riesendimension angenommen und genau das ist eigentlich heute die Quintessenz des neoliberalen Staates, dass dort die Ressourcen konzentriert werden, die Herstellung und Beibehaltung und Ordnung der Wettbewerbsfähigkeit.
Im öffentlichen Diskurs hat sich das ja an internationale Vorhaben wie TTIP oder CETA festgemacht, also internationale Handelsverträge, die im Zeichen vom globalen Wettbewerb und auch vom Neoliberalismus stehen. Aber letztendlich hat es ja auch ganz konkrete Auswirkungen auf unser persönliches Leben, auf kommunale Politik, auf lokale Politik, Landespolitik. Denkst du, dass die globalen Abmachungen direkt in die Politik, wie sie Tübingen betreibt, und die Umsetzung reinspielen?
Ja, ganz klar. Ich meine, Freihandel, so könnte man das umschreiben, diese internationalen Abkommen, die dienen dazu, komparative Kostenvorteile zum Nutzen aller, das ist die Erzählung, freizusetzen. Und entsprechend muss darauf geguckt werden, dass Wettbewerbsbedingungen für alle gleich sind. Natürlich, wir wissen, die Bedingungen mögen gleich sein, aber die Voraussetzungen sind verschieden. Und also das regiert sozusagen ständig auch in die kommunalen Haushalte mit rein, zum Beispiel über Europarecht. Also dass zum Beispiel darauf geguckt werden muss, dass keine Wettbewerbsverzerrungen zugelassen werden. Also dass die Städte keine Subventionen und keine Bevorzugungen von möglicherweise nützlichen oder sozial auch erstrebenswerten Momenten zulassen dürfen, wenn es also die internationale Wettbewerbsgerechtigkeit beeinträchtigt. Und das tut es natürlich, wenn du da Subventionen sozusagen an lokale oder regionale Stakeholder gibst.
Und das ist ja durchaus auch eine Auswirkung von so einem internationalen Vertrag, den die Europäische Union abschließt und dem die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zustimmen und ihn ratifizieren.
Genau, also das wirkt zurück und das, was im internationalen, also bei internationalen Abkommen außerhalb dieser Blöcke, also beispielsweise mit Ländern in Asien oder Afrika, gemacht wird, das hat sein Vorbild in den europäischen Verträgen auch und da ist es halt genauso auch festgelegt.
Das Gesetz ist ja das eine, also wie so ein internationaler Vertrag, der natürlich auch von der Lobby geschrieben wird, was man ja auch gemerkt hat bei den Geschichten wie TTIP oder MAI, was ein paar Jahre davor war, die im Geheimen vorbereitet worden sind und die dann ratifiziert werden solle, ohne dass der Bevölkerung klar war, was da drin steht.
Ja, also ich meine, die Damen und Herren, die darüber verhandeln, die gehen ja davon aus, werden ja dadurch nur die Marktkräfte gestärkt und deshalb ist es sowieso ohne Alternative und deshalb kommen sie natürlich auch an den Menschen vorbei, weil die sind ja sowieso nur als Marktakteure interessant. Ja.
Genau, die gesetzliche Umsetzung ist das eine und ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass es viele Menschen dermaßen ins Blut übergegangen ist, dass es keine Alternative gibt. Und dass da oft auch in vorauseilendem Gehorsam agiert wird, wenn man jetzt gerade kommunale Geschichten anguckt. Woran wird es im Kommunalen sichtbar, dass es eine andere Politik inzwischen ist, als noch vor, sagen wir, 40 Jahren, vor der Ära Kohl, mit der das neoliberale Momentum ja Fahrt aufgenommen hat?
Also ich würde sagen, jetzt alles natürlich ein bisschen verkürzt und vereindeutigt. Ich würde sagen, das mächtigste Instrument des gesellschaftlich und dann natürlich auch in den Kommunen durchzusetzen, ist das Moment der Austeritätspolitik. Austeritätspolitik meint eine Politik, die auf ausgeglichene Haushalte zuallererst guckt, also dass die Einnahmen, die Ausgaben nicht übersteigen dürfen und die dem Ziel der ausgeglichenen Haushalte alle anderen Ziele unterordnet. Und wenn man jetzt guckt, wie der Neoliberalismus sozusagen begonnen hat, die Wirtschaft und das Soziale ein Stück weit umzugestalten, nämlich darüber, dass zum Beispiel Vermögende massiv von Steuern entlastet worden sind, dass die öffentliche Infrastruktur versucht worden ist, zu privatisieren, dass im Zweifel die öffentliche Infrastruktur eben ohne Investitionen bleiben musste, wenn die Haushalte das nicht hergegeben haben, dass versucht worden ist, diesen Druck, der durch die Austeritätspolitik ausgeübt wird auf die öffentlichen Haushalte, darüber abzumildern, dass man das Tafelsilber verscherbelt hat, also zum Beispiel den Wohnungsbestand, den kommunalen oder auch mit dem Boden eine andere Politik gemacht hat, als die Kommune das sinnvollerweise eigentlich tun sollte, nämlich den Boden meistbietend zu verkaufen, also in dem Fall nicht zu verscherbeln, sondern zu verkaufen, aber meistbietend, sodass eben nur Marktteilnehmer im oberen Segment oder eben internationale Konzerne in Investitionsfonds da richtig Auswahl hatten und die besten Chancen hatten. Und das hat dazu geführt, dass sich hinter diesem Sachzwang, der sich darauf zurückführen lässt, wir müssen die schwarze Null schreiben und die ja auch, also das Haushaltsrecht schreibt ja dann auch Eingriffe vor für die Kommunen, also dass das Regierungspräsidium, also als Ländervertretung da dann eingreifen kann, wenn die Haushalte genehmigt werden und dann auch unter dem Verdikt ist nicht genehmigungsfähig, Einsparungen verlangt werden können. Das alles hat dazu geführt, dass einerseits die Mehrzahl der Menschen tatsächlich in dieser Logik gefangen ist. Also dieser Sachzwang ist mächtig. Und wenn man den nicht in Frage stellt, und da wurde ja auch viel dafür getan, dass alles in Frage stellen immer abgetan worden ist, von wegen, ja, die schwäbische Hausfrau, die muss halt rechnen und man kann nur ausgeben, was man eingenommen hat, was volkswirtschaftlich völliger Quatsch ist. Und man gleichzeitig aber die Steuern gesenkt hat massivst, dann ist eigentlich klar, dass das zu verteilende so viel geringer geworden ist, dass dieser Druck ständig vorhanden ist und dass dieser Druck halt einfach alles rechtfertigt. Und darunter leiden die Kommunen, sofern sie es nicht selber, also viele Kommunen wehren sich ja nicht dagegen, weil wird sozusagen nicht hinterfragt, ob das so richtig ist, sondern dann wird halt gesagt, ja, aber ihr müsst uns mehr Teil von den Steuern geben, dann fehlt es halt anderswo. Das Steueraufkommen insgesamt ist halt wesentlich zu gering. Und dann hat der Neoliberalismus auch noch dazu geführt, dass die Städte in Konkurrenz zueinander stehen, um Gewerbeansiedlungen, um gewinnabwerfende Unternehmen, um Großunternehmen, aber auch um einkommensstarke BewohnerInnen, weil das eben die beiden Faktoren sind, die den größten Teil des Steueraufkommens der Kommunen ergeben, also Gewerbesteuer und Anteil an der Einkommensteuer. Und das sozusagen zur Grundlage zu machen, dass da wo eben viel Reichtum ist, auch mehr Steuern sind und da, wo wenig Reichtum ist, entsprechend weniger Steuern hingehen. Also es wird versucht, noch ein Stück zu korrigieren. Es gibt da Ausgleichs- und Umlageverfahren, das müssen wir jetzt nicht in die Details gehen. Aber im Prinzip gilt es trotzdem, diese in Konkurrenzsetzung und in Wertsetzung von allem, was eine Kommune eigentlich an Aufgaben hat, auch die Daseinsvorsorge, die Infrastruktur. Und das führt dazu, dass das alles ausdünnt und wie wir ja, also wir sind Erzeugen und Zeuginnen davon, wie die gesamte Daseinsvorsorge unter massivem Druck ist und an vielen Stellen auch einfach verrottet und dysfunktional wird. Und so bildet sich das halt auch in den Menschen ab, dass wenn diese Grundannahmen nicht in Frage gestellt werden, sind sie gefangen in dem Denkmuster.
Also ist es auch an uns, genau die Grundannahme immer wieder in Frage zu stellen?
Unbedingt. Also Steueraufkommen für den Sozialstaat ist viel zu gering. Und wir werden jetzt sowieso eine lange Phase haben, wo die Ökonomie stottert oder möglicherweise gar nicht ins Laufen kommt. Und wenn man das hinnimmt, dass das das einzige Kriterium ist, also ob die Ökonomie gut läuft oder nicht, dafür, inwiefern der Staat Ausgaben tätigen kann, dann heißt es, dass sozusagen, wenn es schlecht läuft, läuft es nachher noch schlechter und wenn es gut läuft, läuft es nachher noch ein bisschen besser. Aber das ist ja irgendwie völliger Schwachsinn. Also eigentlich müsste man ja sagen, wenn es schlecht läuft, müsste man Impulse setzen. Und das wäre jetzt zum Beispiel auch unsere Forderung. Also wir haben ja Forderungen an die Landesregierung, wir haben auch Forderungen an die Kommune als Neustart, als gemeinwohlorientierter Bauträger, dass das Marktversagen, das wir alle feststellen in Bezug auf Wohnen, dass das insofern ein bisschen korrigiert wird, weil, also eigentlich würden unsere Forderungen nochmal deutlich weitergehen, aber der erste Schritt wäre, es ein Stück weit zu korrigieren darüber, dass halt mit öffentlicher Förderung gegengehalten wird. Und öffentliche Förderung heißt halt, dass es nicht darum geht, wahllos den Bau von Wohnungen zu fördern, sondern gezielt den Bau von sozial orientierten und dauerhaft bezahlbaren Wohnungen und entsprechend auch die Akteure, die das garantieren können, zu fördern. Das sind aber Dinge, die in der Landesregierung bisher auf wenig Widerhall stoßen.
Okay, Forderung an die Landesregierung, das ist aber auch ein bundespolitisches Thema, das ja auch Geschichte hat. Es gab ja mal die Wohnungsgemeinnützigkeit, die abgeschafft worden ist, was ja ein Meilenstein in der Misere war.
Genau, also das ist ein Meilenstein in der Misere und das ist damals auch Teil halt dieser neoliberalen Wende gewesen. Klar, es gab Misswirtschaft bei der neuen Heimat. Das ist dann rangezogen worden als Begründung dafür, warum das insgesamt weg muss. Genauso könnte man sagen, ja, wo gibt es keine Misswirtschaft? Also in Großkonzernen gibt es auch Misswirtschaft. Also deswegen würde man auch nicht sagen, Großkonzerne müssen abgeschafft werden oder die Unternehmensformen dieser Großkonzerne oder was weiß ich. Also es bleibt auf jeden Fall so, dass das ein Stück weit an den Haaren herbeigezogen war, diese Begründung, und dass halt klar war, man wollte die Marktkräfte entfesseln und alle Marktteilnehmer gleich, entsprechend auch eben keine soziale Gewichtung da reinzubringen. Und ich meine, wenn ein Staat es aufgibt, für sozialen Ausgleich zu sorgen in der Gesellschaft, wo das Wirtschaftssystem dazu tendiert, die Menschen in Arm und Reich zu spalten, und zwar also polarisiert zu spalten, wenn da der soziale Ausgleich aufgegeben wird oder immer sozusagen weiter ins Hintertreffen kommt, dann muss man sich nicht wundern, dass die Verhältnisse so werden, wie wir sie ja jetzt überall bei den Wahlen sehen.
Wohnungsgemeinnützigkeit, habe ich gelesen, ist von der aktuellen Bundesregierungskoalition wiederhergestellt worden. Aber bringt es tatsächlich was da jetzt gemacht worden ist?
Also es ist eine Wohnungsgemeinnützigkeit light. Das bedeutet, dass es Steuererleichterungen gibt, die aber eigentlich für die Gemeinwohlorientierten gar keine große Erleichterung bringen, weil Gemeinwohlorientierte eben nicht an Profiten interessiert sind und deshalb eigentlich auch die Gewinnsteuern für die Gemeinwohlorientierten kaum eine Rolle spielen. Aber wer jetzt gemeinnützig wird, kann sich sozusagen von den Körperschaftssteuern und Gewerbesteuer entlastet werden.
Also eher ein politisches als ein tatsächlich praktisches Signal.
Ja, das praktische Signal wird behauptet, dass dadurch ein Bereich entstehen könnte zwischen dem sozial geförderten Segment, also sozial gefördert heißt durch die durch die Länder mit also sozialer Wohnraumförderung subventionierten Bereich, wo dann auch nur Menschen wohnen können, die einen Wohnberechtigungsschein haben, und im freien Bereich nochmal einen etwas mehr am sozialen orientierten Bereich zu schaffen, weil eben die Gemeinwohl und dann die gemeinnützigen, also gemeinwohlorientierten Träger, die Gemeinnützigkeit anstreben, die dürfen eben keine Gewinninteressen verfolgen. Und damit würde man die Mietkosten oder auch die, die Wohnkosten insgesamt ein Stück weit dämpfen, wenn eben keine Renditeerwartung auch noch bedient werden muss. Das ist ja sowieso auch ein Riesenproblem beim Wohnen, dass eben, das hat auch der Neoliberalismus hervorgebracht, die Finanzialisierung der Ökonomie, also das Kapital sozusagen ständig auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten ist und dass eigentlich die produktiven Anlagemöglichkeiten, also in der Industrie, zu wenig Rendite versprochen haben und deshalb der Bau ein Riesenthema dafür ist, weil dort eben enorme Renditen möglich sind, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Und spekulativ lässt sich da natürlich Kapital ohne Ende verwerten. Und diese Momente, die haben zu einer Riesenproblematik geführt. Und jetzt will man ein kleines bisschen mit Gemeinnützigkeit dagegen arbeiten, aber es ist nicht mit einer Förderung verbunden. Also eigentlich haben alle, die sich damit beschäftigen, diese Forderung gehabt, dass darüber auch Fördergelder fließen müssen, weil sonst schlicht kein bezahlbarer Wohnraum entsteht. Ohne Fördergelder werden Mieten zwischen 16 und 18 Euro das sein, was eben einfach realisierbar ist. Oder es müssen besondere Bedingungen vorherrschen, also dass zum Beispiel die Projekte vom Mietshäuser-Syndikat sind ein super Beispiel, die halt durch kluge Vernetzung und durch das, dass sich die Projekte jeweils gegenseitig auch stützen, eben dann doch die vorhandenen Mittel irgendwie ein Stück weit konzentrieren können und also eine Voraussetzung haben, worauf sie dann das die einzuwerbenden Mittel draufsatteln, sodass es nicht von Grund auf neu finanziert werden muss. Und dadurch können zum Beispiel Mietshäuser-Syndikatsprojekte doch noch günstigere Mieten als die normale Kosten- und Marktmiete herbeiführen, was super ist, aber was halt eine Ausnahme ist.